Gut, ihr Lieben, dann kommen wir zur Predigt. Wir stehen ja aktuell in einer Predigtserie, die Gott und Geld heißt. Und wir hatten letzte Woche einen guten Start gehabt. Da ging es um das Thema, Geld ist mir wichtig, aber wie sehr? Und du kannst es auch auf YouTube nachhören, wenn du die noch nicht gehört hast, weil die Predigten schon in gewisser Weise aufeinander aufbauen. Heute wird es ein bisschen praktischer. Wir werden auch ein Zeugnis im Rahmen der Predigt hören vom Stefan. Kann ich schon mal gleich vorwegnehmen und da sind wir auch gespannt, was er zu dem Thema zu sagen hat. Heute geht es um das Thema, mein Umgang mit Geld, göttlich oder weltlich. Und ich möchte einfach zu Beginn beten. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du uns mit Finanzen gesegnet hast. Ich danke dir, Herr, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben. Und Herr, wir beten jetzt einfach, dass du durch diese Predigt und durch diese Predigtserie uns einfach aufzeigst, was du über Geld denkst und was du für uns auch vorbereitet hast, wenn es ums Thema Finanzen geht, Herr. Wir wollen uns da wirklich öffnen für deine Weisheiten und für deine Prinzipien, Gott. Und so wirk du, Heiliger Geist, in unserem Herz jetzt in diesen nächsten Minuten in Jesu Namen. Amen. Was mich immer ein bisschen berührt ist, zu sehen, dass ganz viele Menschen, wenn es ums Thema Geld geht und ums Thema Finanzen geht, unter einer großen Anspannung stehen und sehr viel Stress haben. Ja, also ganz viele sind einfach extrem ängstlich, besorgt, wissen gar nicht, wie sie diesen Monat durchbekommen sollen, ja, weil einfach die ganze Situation, finanzielle Situation sehr knapp ist. Manche leben wirklich nur von Monat zu Monat, bei einigen ist der Dispo komplett überzogen und kommen gar nicht mehr mit dem neuen Gehalt aus dem Dispo raus und der natürlich einen sehr hohen Zinssatz hat und was bedeutet, dass sie wirklich in so eine Schuldenfalle geraten. Und das ist aber nicht der Plan Gottes für unser Leben. Gott möchte, dass wir eine finanzielle Freiheit erleben. Könnt ihr dazu Amen sagen? Gott möchte, dass du keine Geldsorgen hast. Gott möchte nicht, dass Geld das Thema deines Lebens ist. Und deswegen hat uns Gott Prinzipien mitgegeben in seinem Wort, die Prinzipien Gottes über finanzielles Planen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die diese Prinzipien nicht kennen und eher einen weltlichen Ansatz haben, wenn es ums Thema Geld geht. Und wir wollen uns heute aber anschauen, was Gott darüber sagt und welches die göttlichen Gesetze und Prinzipien in Bezug auf Finanzen, welche diese sind. Es gibt Naturgesetze, das wisst ihr, es gibt das Gesetz der Schwerkraft, die Gesetze der Aerodynamik und stellt euch mal vor, diese Gesetze würden nicht so richtig funktionieren. Hin und wieder gibt es da einfach Ausfälle. Stellt euch mal vor, so Dienstag und Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr gibt es einen Ausfall beim Naturgesetz der Schwerkraft. Dann hätten wir alle ein riesiges Problem, oder? Also ich glaube, es ist wichtig, dass es gewisse Gesetze gibt, die von Gott gesetzt sind, die in die Schöpfung hineingelegt worden sind, auf die zu 100% Verlass ist. Und so gibt es wie im Natürlichen, auch im Geistlichen, Gesetze und Prinzipien. Zum Beispiel das Gesetz der Gesundheit, wenn du das befolgst, wirst du Segen haben, wenn es um Gesundheit geht, dass du zum Beispiel regelmäßig zum Arzt gehst, dass du in bestimmten Intervallen immer wieder mal einen Kontrollcheck machst. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch auf meine Mutter zugehen, die kennt sich da sehr gut aus. Die achtet darauf, dass ihr wunderbarer Mann das auch schön befolgt alles. Genau. Oder auch, dass du einfach selber im Gebet stehst für deine eigene Gesundheit. Dass du betest, dass du gesunde Beziehungen hast, auch da gibt es einfach gewisse Prinzipien, die das Wort Gottes mitgibt. Und die Bibel ist voll von geistlichen Prinzipien in Bezug auf Finanzen. Tatsächlich ist es so, dass Jesus mehr über Geld spricht, als über Himmel und Hölle. Es gibt mehr Gleichnisse über Geld, als über irgendein anderes Thema. Und warum ist das so? Weil Jesus natürlich auch wusste, dass Geld so eine große Rolle in unserem Leben spielt. Etwas, was eigentlich täglich mit uns zu tun hat, die Themen, die Fragen, die wir uns stellen, was soll ich kaufen, wie soll ich es sparen, wofür soll ich es nutzen, worin möchte ich spenden, in was möchte ich investieren, wie kann ich es schützen, also das sind so viele Fragen, die wir uns stellen in Bezug auf Geld von Monat zum nächsten Monat. Und es gibt aber unerschütterliche Prinzipien auch zum Thema Finanzen, geistliche Prinzipien, nach denen wir leben sollen und wenn wir danach leben, werden wir dann auch durch sie gesegnet. Vorweg möchte ich noch mal kurz auf etwas eingehen, was ich vor, ich glaube in meiner vorletzten Predigt erwähnt habe. Da ging es um Fluch und Segen und ich habe von den 3 Gs gesprochen und ich möchte die noch mal wiederholen, weil diese 3 Gs in Bezug auf geistliche Prinzipien sind total wichtig. Nämlich als erstes, dass du Gott vertraust, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist und dass er Prinzipien da überhaupt gesetzt hat, auch zum Thema Finanzen. Das ist Nummer 1, Gott vertrauen. Das zweite ist, nicht nur zu vertrauen, sondern auch danach zu handeln, also gehorsam. Gehorsam zu sein und diese Prinzipien einzuhalten. Und das dritte ist, das Resultat wird sein, dass du in ganzheitlicher Weise ein Wohlbefinden haben wirst, also ganzheitlich gesegnet sein wirst. Ein wichtiger Satz, den ich mir auch genauso aufgeschrieben habe, den ich genauso auch vorlesen möchte. Wenn wir die von Gott eingesetzten göttlichen Prinzipien über Geld ignorieren, werden wir entweder nie aus der Schuldenfalle rauskommen oder trotz des vielen Geldes immer ein leeres Herz haben. Also die 2 Möglichkeiten gibt es da. In beiden Fällen würden wir dem Geld mehr Aufmerksamkeit geben als Gott. Und vielleicht mögen wir diese geistlichen Prinzipien nicht, aber wenn wir ihnen gehorchen, werden sie für uns funktionieren und Gott wird uns segnen dadurch. Ich selbst muss sagen, dass ich eigentlich seitdem ich 15 bin und mein erstes Gehalt bekommen habe, versuche nach diesen geistlichen Prinzipien zu leben. Das sind jetzt insgesamt 19 Jahre und ich kann euch sagen, ich bin finanziell gesegnet. Ich hatte Zeiten, Phasen, wo ich nicht so viel verdient habe. Dann gab es Phasen, wo ich gut verdient habe. Aber ich sage mal so, generell war ich immer gesegnet, wenn es ums Thema Finanzen geht. Also ich hatte nie groß extreme Schulden. Natürlich, wenn man mal eine größere Anschaffung macht, das ist ja ganz normal. Aber auch diese habe ich dann meistens sehr schnell abgezahlt. Und es ist jetzt nicht, dass ich das erzähle, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen, sondern ich bin sehr dankbar, dass auch meine Eltern mir diese geistlichen Prinzipien von klein auf eigentlich beigebracht haben. Und ich sehe da auch echt einen Mangel bei ganz vielen Familien, dass eigentlich so diese ganzen praktischen Themen nicht wirklich von den Eltern an die Kinder übermittelt werden. Und ich finde, es ist aber so eine gute Starthilfe einfach für das Leben eines jungen Menschen. Wisst ihr, Gott liebt es auch in unserem Leben natürlich finanzielle Wunder zu tun, aber er tut sie natürlich nicht, wenn du deinen Umgang mit Geld nicht veränderst, wenn da irgendwo einfach ein weltlicher Zugang zu ist. Und er möchte dich natürlich aus dem Loch rausholen, aber das Problem ist, wenn er dich rausholt und du das nächste wieder gräbst, ist das auch ein Problem. Deswegen lasst uns einfach mal diese Prinzipien anschauen und beten, dass sie wirklich dass wir wirklich dadurch transformiert werden. Ich möchte euch 2 Bilder zeigen. Blend mal das erste Bild ein. Genau, ihr denkt euch, was ist das jetzt? Was hat das mit Geld und Finanzen zu tun? Das ist ein Malbuch. Auf der linken Seite seht ihr das Bild, wie es sein soll. Und auf der rechten Seite hat meine Frau das wunderschön ausgemalt. Ja. Sie hat mir gesagt, Manuel, Baby, es beruhigt mich immer, wenn ich da solche Bilderchen male. Alles hat seine Ordnung, alles hat seine Struktur, das ist so schön. Und da hat sie mir erzählt, aber seitdem die Kinder mitmalen und da sind, habe ich überhaupt keinen Spaß mehr dran, weil überhaupt das Bild an sich nicht mehr friedlich wirkt. Und ich finde dieses Bild, wie es gegeben ist, so kann man sich ein bisschen diese Gesetzmäßigkeiten, diese Prinzipien vorstellen, die Gott für uns hat. Und wenn wir sie befolgen, also wenn wir es genauso ausmalen, dann kann unser finanzielles Leben genau so ausschauen. Jetzt zeigt mal das nächste Bild. Ja, das hat meine Tochter gemalt. Ja, und ich finde, dass wir oft mit Dingen, die Gott uns anvertraut, umgehen wie Kinder, ja. Nehmen den Stift und achten überhaupt nicht auf das, was vorgegeben ist und malen einfach wild herum und dann schaut es, wird es ein großes Durcheinander. Und ich glaube, dass bei vielen, vielen Leuten das finanzielle Leben genau so ausschaut. Aber das ist nicht, was Gott für uns will. Er möchte das linke Bild für dich. Er möchte dieses Bild für dich. Und ich möchte einfach sagen, es ist möglich, das Ganze nochmal weiß zu machen und von Neuem anzufangen. Okay, mein erster Punkt heute ist, denk daran, dass Gott deine Quelle ist. Er ist die Quelle deiner Versorgung. Und wenn du das vergisst, wirst du dein Leben lang dir den Kopf über Geld zerbrechen. Vielleicht denkst du, dass die Quelle der Versorgung dein Job ist, dein Bankkonto ist, deine Ersparnisse sind oder deine Investments. Aber ich kann dir gleich sagen, und das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, setze deine Sicherheit nicht in Dinge, die dir genommen werden können oder die du verlieren kannst. Weil ich bin mir sicher, dass wenn wir unseren Job verlieren würden und das aber die Quelle unserer Versorgung ist und wir darauf unser Vertrauen setzen, dann kommt das große Haare raufen und wir werden total nervös und ängstlich und wissen nicht mehr, was abgeht und wir flippen aus. Und deswegen müssen wir verstehen, dass Gott die Quelle unserer Versorgung ist. Wenn er einen Hahn zudreht, dann kann er einen anderen aufdrehen. Wenn er eine Tür schließt, dann kann er für dich eine andere Tür öffnen. Wenn er ein Fenster schließt, kann er andere Fenster öffnen für dich. Aber wichtig ist, vertraue auf Gott, der über dem Ganzen steht. Vertraue nicht auf diese eine Tür. Vertraue nicht auf diesen einen Hahn. Vertraue nicht auf dieses eine Fenster, sondern vertraue auf den, der über allem steht und der die Macht hat, dich zu versorgen auf weisen Arten und Weisen, wo du gar nicht damit rechnest. Es ist mir so wichtig, dass wir es verstehen. Und es stärkt auch unser Gottvertrauen. Das ist gelebter Glaube, zu glauben, Gott, auch wenn mein Bankkonto, aus welchen Gründen auch immer, es können ja auch äußerliche Einwirkungen da sein, wo du gar nicht so viel Kontrolle drüber hast, auch wenn mein Bankkonto momentan komplett rot ist, im Minus ist, ich vertraue darauf, dass du mich dennoch versorgst, weil mein Bankkonto nicht die Quelle meiner Versorgung ist. Wir als Gemeinde haben das erlebt, wo wir jetzt in den letzten 2 Jahren, glaube ich, wo einfach uns ein großes Erbe ereilt hat. Ein Erbe, es kam, ist wie ein Geschenk von Himmel, einfach zack, es war auf einmal da und es war ein echter finanzieller Segen für uns. Und da muss man einfach sagen, Gott alle Ehre, er ist die Quelle unserer Versorgung. Er wusste, welche Zeiten auf uns warten, er wusste, dass Corona kommt und Gott hat vorgesorgt. Und wir sind so dankbar dafür. Ich hoffe, du bist auch dankbar dafür. Gott ist die Quelle deiner Versorgung. Ich möchte eine Bibelstelle mit euch anschauen, und zwar steht die in 5. Mose 8, 12 bis 14. Und da steht Folgendes: Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und so weiter und so fort. Also was wir hier lesen ist, wenn es dir gut geht, wenn es dir sichtlich gut geht und du Multiplikation im Bereich Finanzen erlebst, vergiss nicht, von wem das alles kommt. Vergiss nicht, wer die Quelle all dieser Sachen ist. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter in 5. Mose 8, Vers 18 oder 17 und 18. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Aber gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Mit anderen Worten, gedenke immer daran, dass Gott es ist, der dich gesegnet hat, der dich segnen will, der dir helfen kann, der dir die Kraft gibt, überhaupt Reichtum zu machen oder beziehungsweise Vermögen zu schaffen. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass du produktiv bist, Vermögen schaffst. Also Gottes Wille für dich ist, dass du produktiv bist, dass du etwas machst mit dem Geld, dass du arbeitest damit, dass du es nicht alles nur wegsparst, sondern dass du es auch in sinnvoller Weise investierst und ausgibst. In Römer 11, 36, in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Und da gibt es so viele Stellen, die das bestätigen, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, aber alles kommt von Gott. Und nicht nur das, ich muss dich leider enttäuschen, weißt du, was du besitzt? Nichts. Dir gehört gar nichts. Gott gehört alles. Und das ist eine biblische Perspektive, die wir brauchen. Die weltliche Perspektive ist eine andere. Das, was ich mir erarbeitet habe, verdient habe, das gehört mir. Die biblische Perspektive ist, das göttliche Prinzip ist, Gott ist der Eigentümer von allem. Und alles, was er tut, ist, er vertraut dir etwas an. Er vertraut dir dein Gehalt an, Monat für Monat. Und er möchte, dass du Gutes damit tust, dass du ihn damit ehrst, dass du ihn damit verherrlichst, dass du das Reich Gottes damit baust, dass du deine Familie damit versorgst, dass du gut damit umgehst. Also wir müssen uns als Verwalter verstehen und nicht so sehr als Besitzer oder Eigentümer unserer Finanzen. Wir sind Verwalter. Können wir das alle mal laut sagen? Wir sind Verwalter. Wir sind Gottes Verwalter. Und er hat uns das Geld anvertraut, aber es gehört uns nicht. Wenn wir das verstehen, dann wird vieles viel leichter. Das hat mir total geholfen, als es wirklich in mein Herz gesungen ist, dass es eigentlich Gott gehört, einfach mich als Verwalter zu verstehen, viel mehr als Besitzer, weil er hat dann am Ende auch natürlich die ultimative Verantwortung für meine Finanzen. Gut, zweiter Punkt. Als erstes gibt Gott die Ehre. Du willst, dass Gott einen Bereich deines Lebens segnet, dann setz ihn an die erste Stelle in diesem Bereich. Du möchtest, dass Gott deine Ehe segnet, dann setz ihn dort an erster Stelle. Du möchtest, dass Gott dein Geschäft segnet, dann setz ihn dort an erster Stelle. Du möchtest, dass er deine Freundschaften segnet, dann setz ihn dort an erster Stelle. Und das Gleiche gilt für deine Karriere, für deine Finanzen, für deine Zeit. Setze ihn an erster Stelle. Auch Zeit ist ein total interessanter Punkt. Einfach diese Routine und diese Gewohnheit zu haben, die ersten Minuten meines Tages Gott zu geben, zu sagen, Gott, das gehört dir. Ein guter Start in den Tag ist so wertvoll und so wichtig, weil es deine Perspektive auf die Dinge, die auf dich warten, verändern wird. Du kriegst eine göttliche Adlerperspektive auf deinen Alltag und stehst nicht wie der Wurm vor der großen Mauer und fragst dich, wie soll ich das überwinden? Ne, also Gott an die erste Stelle zu setzen. Und das gilt natürlich auch im Bereich Finanzen. Und dieses Prinzip nennt die Bibel den Zehnten geben. Den Zehnten. Und ich möchte euch einen kurzen Überblick geben. Die nächsten Verse zeigen uns einmal die Verheißung des Zehnten, den Grund, warum wir überhaupt den Zehnten zahlen sollen, den Ort des Zehnten, den Tag des Zehnten. Also als erstes die Verheißung des Zehnten. Sprüche 3, von Vers 9 bis 10, steht Folgendes. Ehre den Herrn mit dem Schlechten und dem Letzten all deines Einkommens. Steht es da? Okay, gut, dann fangen wir nochmal neu an. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. So, du denkst dir, okay, ich habe keine Scheunen und ich habe keine Kelter. Aber ich denke, das ist ein anderes Bild für dein Bankkonto und deine Sparkonten und was du alles halt so, wo du halt dein Geld aufbewahrst. Und das ist die Verheißung. Also da ist eine Verheißung, dass Gott uns Überfluss schenken möchte im Bereich Finanzen, wenn wir, und das ist dieses Wenn, wenn wir ihn ehren mit unserem Gut und unseren Erstlingen, also dem Besten, was wir besitzen, damit sollen wir ihn ehren. Und das ist das Prinzip des Zehnten. Also den Zehnten zu geben bedeutet, dass du 10% deines Einkommens gibst, also das, was du machst, davon gibst du 10%. Wenn du 10 Euro machst, dann gibst du 1 Euro. Wenn du 100 Euro machst, dann gibst du 10 Euro. Warum sind es 10%? Ich habe keine Ahnung, warum es 10% sind. Das sagt die Bibel nicht. Ich weiß nur, die Bibel redet von 10%. Es hätten auch 12% sein können, es hätten auch 15% sein können, hätte auch nur 2% oder 50-50, dass Gott sagt, hey, lass uns 50-50 machen. Aber er sagt 10%. Und was uns, glaube ich, allen klar sein muss, ist, Gott braucht ja unser Geld überhaupt nicht. Gott besitzt es sowieso schon. Gott hat genug, sage ich mal. Gott ist autark in sich, er ist absolut selbstgenügsam. Er braucht uns nicht mal als Menschen, um glücklich zu sein. Aber er will uns segnen und er will unser Herz bewahren vor Götzendienst. Er möchte nicht, dass wir in diese Falle tappen, den Mammon zu unserem Gott zu machen, sondern er möchte, dass wir ihn ehren mit unseren Finanzen. Also das, was zum Bösen werden kann, sollst du nehmen und ihn damit ehren und dann wird es zum Guten für dich. Und ich muss sagen, jetzt von mir gesprochen, seit ich 15 Jahre alt bin, gebe ich eigentlich im Großen und Ganzen meinen Zehnten. Und vor 13 Jahren, als ich mit Blanca zusammenkam, haben wir auch beschlossen, den Zehnten zu geben. Und ich kann euch erzählen, wie Gott mich mit 16, 17, in Zeiten, wo ich noch nicht mal so straight mit Gott gegangen bin, trotzdem habe ich dieses Prinzip verstanden und aus freien Stücken gemacht und ich habe damals schon gegeben, hat mich Gott immer wieder gesegnet. Ich kann mich noch an einen Urlaub erinnern in Italien. Ich war mit zwei Kumpels unterwegs und wir hatten eine richtig gute Zeit gehabt und ja, war ein krasser Urlaub. Ich würde jetzt nicht jedes einzelne Detail von diesem Urlaub euch erzählen wollen. Ich war 16, 17 Jahre alt. Aber ich kann mich noch gut erinnern, ich bin aus dem Auto gestiegen und ich hatte da so eine Umhängetasche und habe die auf dem Boden im Auto gehabt und hab die aus Versehen mit rausgenommen, als ich aus dem Auto gegangen bin. Und da war meine ganze Kohle drin für den Urlaub. Das war echt bitter. Das war die komplette zweite Woche. Ich glaube fast 700-800 Euro. Und klar, dieser Geldbeutel wurde wieder gefunden. Aber mein Geld war nicht mehr drin. Ja, und dann war ich schon so ein bisschen traurig und habe mir so gedacht, ach, so ein Mist, das ist ja auch ärgerlich. Ja. Und dann die Dame an der Rezeption, ja, so eine ältere, ich sag mal so Mitte 40 Italienerin. Ja. Älter. Leute, ich bin jetzt Mitte 30. Also damals mit 16 war sie echt alt für mich. Aber und... Naja, und ich war da so traurig, also ich habe jetzt nicht geheult oder so, aber ich war einfach traurig, ja, habe das auch gezeigt und die hat dann auf einmal voll das Mitleid mit mir gehabt. Und dann hat sie gesagt, Mensch, und ja, ich schau mal, das vielleicht kommt es ja doch noch oder so, ich sag, das bezweifle ich eher. Und dann am Tag der Abreise, also die zweite Woche gemacht, ja, am Tag der Abreise sind wir dann hin zu ihr und ich musste zahlen oder wir alle drei mussten zahlen und dann sagt sie, weißt du was? Das darf mein Chef jetzt nicht mitbekommen, aber ihr kriegt das alles for free. Du und deine Freunde müssen auch nichts zahlen. Komm, fahrt einfach durch. Und ich wurde gesegnet. Nicht nur ich wurde gesegnet, sondern auch meine Kumpels wurden gesegnet. Ja? Und ich bin mir sicher, das war nicht nur mein Charme, also durchaus auch mein Charme, aber nicht nur mein Charme, sondern definitiv hat Gott da das Herz von dieser Frau bewegt. Also ich möchte euch da einfach sagen, es lohnt sich, da Gott auch in dem zu testen. Also, warum Zehnter? 5. Mose 14, 22 und 23. Du sollst Jahr für Jahr den Zehnten abgeben von allem Ertrag deiner Saat, der aus dem Acker kommt. Und du sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass sein Name daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst den Herrn, deinen Gott, alle Zeit. Also, wenn ich den ersten Teil meines Geldes an Gott zurückgebe, dann tut es drei Dinge für mich. Also, in der Vergangenheit, wenn auf die Vergangenheit bezogen, bin ich dankbar. Ich sage, danke Gott, wenn ich meinen Zehnten gebe, ich sage, danke Gott für das, was du getan hast in der Vergangenheit im Bereich Finanzen. Zweitens, du setzt Gott als die Nummer eins in der Gegenwart. Im Hier und Jetzt sagst du, Gott, du bist die Nummer eins in meinem Leben und deswegen möchte ich meinen Zehnten geben. Und in Bezug auf die Zukunft sagst du, Gott, ich vertraue darauf, dass du mich auch in der Zukunft segnen wirst. Also den Zehnten zu zahlen ist keine gesetzliche Pflicht. Es ist auch keine Verpflichtung hier in der Immanuel-Gemeinde, wenn du Mitglied bist, dass du den Zehnten zahlen musst. Überhaupt nicht. Das ist eine absolut freiwillige Sache und eine Sache zwischen dir und Gott. Ich möchte nur sagen, es ist ein geistliches Prinzip, welches segensbringend ist. Und es ist immer ein Akt des Glaubens, den Zehnten zu geben und nicht einfach nur stures Gesetze befolgen oder sowas. Also wo sollst du geben? Malachi 3,10. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Und das ist der Ort, wo wir unseren Zehnten geben sollen. Wir sollen unseren Zehnten zum Tempel bringen, zu dem Ort, wo Gott angebetet wird. Weil Zehnten geben ist ein Akt der Anbetung und die leichteste Art und Weise, wie du das tun kannst, ist einfach online zu geben, beziehungsweise du kannst es über einen Dauerauftrag machen, du kannst es überweisen, du kannst einfach die Kontonummer der Gemeinde auf der Homepage finden und dort dann einfach deinen Zehnten geben. Aber Fakt ist, es ist definitiv segensbringend. Also wenn du gibst für einen Wohltätigkeitszweck, ist es nicht der Zehnte. Wenn du jemanden einen Verwandten in Not hilfst, ist es auch nicht der Zehnte. Wenn du einem Obdachlosen auf der Straße Geld gibst, das kannst du und sollst du tun, ja, wir sollen ja barmherzig sein, aber das ist auch nicht der Zehnte. Das alles hat erstmal nichts mit dem Zehnten zu tun. Das ist einfach Großzügigkeit und ein großzügiges Leben führen mit Finanzen. Der Zehnte ist 10% deines Gehalts, welches du in den Tempel bringst. Warum gab es das auch im Alten Testament, dieses Prinzip? Weil durch den Zehnten die Leviten versorgt wurden, die wirklich für Gott gearbeitet haben und keinen Ernteertrag hatten. Also das ist auch der Grund, warum dieses Prinzip existiert. Wann sollst du den Zehnten geben? Zu welchem Zeitpunkt? 1. Korinther 16, 2, da steht, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Also es ist verhältnismäßiges Geben. Wenn du viel hast, gibst du mehr. Wenn du wenig hast, gibst du weniger. Wenn du gar nichts hast, gibst du gar nichts. Ja? Also, und wann sollen wir geben? Am ersten Tag von den Erstlingen deines Gehalts. Also das ist so, was gut ist. Ich sag mal, wenn du jetzt Mitte des Monats gibst, ist es auch nicht tragisch. Aber ich sag mal, dann ist es halt auch weg. Dann ist es nicht noch Geld, was du ausgeben könntest. Wenn du es gleich am ersten Tag, wenn du das Geld bekommst, Gott gibst, dann hast du diesen Part erledigt. Und das ist dann auch entspannend für dich. Und dann kannst du auch mit dem anderen Geld, was noch über ist, besser haushalten. Ja, jetzt möchte ich an Stefan übergeben. Stefan kann jetzt das Zeugnis geben. Ich habe jetzt da noch ein paar praktische Punkte, aber ich denke, das Zeugnis passt jetzt sehr gut rein vom Timing.
Guten Morgen zusammen. Ich bin der Stefan Krämer, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich bin auch Urgestein. Also ich bin seit 1990 bin ich zum Glauben gekommen. Und bin dann gleich in die Emanuel-Gemeinde und kenne nichts anderes, so gut wie. Und mit meiner Bekehrung hat sich natürlich einiges verändert in meinem Leben, ziemlich ruckartig, in den verschiedenen Bereichen und natürlich auch im Bereich Finanzen. Ich habe also so, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin selbstständig im Textileinzelhandel. Und 1990 war dann so die Zeit, wo ich wo es klar war, das ist meine Gemeinde, da gehöre ich hin. Ja, und dann war das so Zehnter. Das hat mir aber sich keiner richtig gesagt. Ich kann mich auch an keine Predigt erinnern. Es war mir klar, 10% geht an den Herrn. Ich weiß nicht, das war so ganz klar in meinem Kopf, das ist jetzt dran. Und ich saß so im Auto und dachte mir, gut, was für eine Situation habe ich denn? Geschäft ging sehr schlecht. Gehalt ging ein Teil nicht so ganz versteuert, war nicht ganz korrekt. Und mein Konto war minus 20.000 D-Mark damals, weiß ich auch ziemlich genau. Und ich habe einen Partner im Geschäft, den Dietmar. Die meisten wissen das. So, jetzt war klar, Zehnter, minus auf dem Konto. Ich musste dem Dietmar klar machen, dass ich mehr Gehalt bekommen muss jetzt, damit ich praktisch das Gleiche bekomme wie vorher. Bezogen nicht auf den Zehnten, sondern bezogen auf die Versteuerung. Ist jetzt verjährt inzwischen, deshalb kann ich es sagen. Und, aber es war für mich einfach eine ganz klare Sache, wo ich sagte, nee, Herr, also ich habe gar nicht die Gemeinde auch im Kopf gehabt. Ich habe wirklich gesehen, das ist dran. Und dann bin ich zur Bank gefahren, habe meinen Dauerauftrag ausgefüllt und habe das auf den Weg gebracht. Und ja, was ist passiert? Also die Dinge haben sich relativ schnell dann geändert. Mein Konto rutschte dann Stück für Stück. Im Übrigen war der Dietmar da sehr cool. Der hat das also akzeptiert damals. Er sagt, ja, okay, mach das so. Und es war, wie gesagt, in einer schwierigen Zeit für die Firma auch noch eine Belastung, eine Mehrbelastung. Und ja, also das Konto hat sich dann erholt, privat. weiß ich nicht, auf welche Weise, kann ich euch nicht sagen. Es war so. Und im Geschäftlichen, ich habe, nachdem der Manu mich gebeten hat, mal da noch Zeugnis zu geben, habe ich mir das nochmal bei uns auf der Internetseite angeschaut. Da gibt es so einen Punkt über uns und dann die Historie, weil ich habe das auch nicht mehr so alles im Kopf. Da steht tatsächlich dann 1990 Spezialisierung auf Jeans und 1991 dann Verdopplung der Verkaufsfläche. So, und dann war das, ist das genau das passiert. Also die Impulse, die dazu geführt haben, dass wir geschäftlich uns neu ausgerichtet hatten, kamen genau 1990. Und es ist so stark, das war so diese Unmittelbarkeit. Und wenn du das mal erlebt hast, dass wenn du wirklich Gott da einfach an erster Stelle stellst, ganz klar und real, wie der Manuel es gerade geschildert hast, dass dann Dinge kommen, auf die du selber gar nicht gekommen wärst. Das ist praktisch das, was für mich, und seitdem gebe ich den Zehnten. Und der Zehnte, denke ich, ist ganz wichtig, dass man ihn wirklich vom abbuchen lässt und nicht da irgendwie übers Körbchen dann sonntags irgendwie so, die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Naja, steht ja auch in der Bibel, das ist bezogen aber aufs Opfer, nicht auf den Zehnten. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. 10% von dem, was ich kriege, gebe ich in die Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht die Gemeinde, es ist klar, es ist praktisch meine geistige Heimat, da gehört es hin. Aber ich gebe es Gott. Ja, das ist praktisch die Adresse, wo das Geld hinkommt. So, das war das eine. Ich muss aufpassen, dass ich mit der Zeit nicht durcheinander komme. Das andere war auch mit meiner Bekehrung. Für mich war das immer so, ich müsste geschäftlich was erreichen. Das war so, ohne dass es bewusst war, aber es war immer so getrieben. Du musst geschäftlich was schaffen, du brauchst einen gewissen Wohlstand, eine bestimmte Sicherheit auch. Und es war mit dem Zeitpunkt der Bekehrung war das weg. Ich war davon frei. Also das war wirklich Gnade, dass praktisch das Geschäft und Geld in dem Fall nicht mehr diese Priorität hatte, wie es vorher war. Kann ich nur so als Zeugnis geben. Das andere, auch ganz konkret, wenn man selbstständig ist, gibt es ja viele Möglichkeiten, Steuern zu sparen, in Anführungsstrichen. Eine Situation, wir hatten eine Steuerprüfung, und es war die Situation, dass wir, wenn es schlecht läuft, an die 100.000 D-Mark hätten nachzahlen müssen. Wenn bei der Steuerprüfung auf bestimmte Dinge, wenn der Steuerprüfer auf bestimmte Dinge besonders geschaut hätte. Daraufhin hat uns der Steuerberater geraten, den Dietmar und mir, wir sollten doch ein paar Verträge abändern im Nachhinein. So, war nicht so ganz sauber. Und dann haben Dietmar und ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir wollen da einen klaren Weg gehen und wir gehen dieses Risiko ein. Wir glauben, dass Gott uns da schützt und haben es laufen lassen. Resultat war, der Steuerprüfer, wir haben das nicht gemacht und der Steuerprüfer ist da gar nicht weiter darauf eingegangen. Das ging also praktisch an uns vorüber. Aber das Schöne war darüber hinaus, dass ich ein paar Wochen, Monate, ich weiß nicht genau, danach eine Steuernachzahlung bekommen hat für über 20.000 D-Mark. Worauf mir mein Steuerberater gesagt hat, also Herr Krämer, da stimmt was nicht, die haben sich da getäuscht. Da sage ich, naja, was machen wir jetzt? Ach, machen Sie mal nichts. Ich denke, da kommt nichts weiter. Dann habe ich mir gedacht, naja, ist auch komisch, jetzt habe ich 20.000 D-Mark, wieder 20.000, ich weiß auch nicht warum, habe ich wieder 20.000 D-Mark damals auch noch. Was mache ich? Also entweder die gehören mir oder gehören sie mir nicht. Ich habe aber keine Lust, das Geld auszugeben, womöglich. Und dann kommt da doch was von der Steuer oder so. Es war mir nicht ganz geheuer. Ich habe mir gedacht, wenn ich diese 20.000 D-Mark bekommen habe, dann will ich es da auch wirklich, möchte ich wissen, dass es auch mir gehört, dass es auch seine Richtigkeit hat. Was habe ich gemacht? Ich habe die Unterlagen genommen, bis zum Finanzamt gegangen. Und zum Finanzbeamten habe gesagt, hier, mein Steuerberater hat gesagt, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Und da guckt er mich so an und da hat er gesagt, wir machen keine Fehler. Hat das zusammengeklappt. Es hat echt keine paar Sekunden gedauert. Und dann habe ich gesagt, Halleluja, jetzt kann ich mich richtig freuen über die 20.000. Ja. Und war einfach klasse. Und das Gute ist halt auch, wenn man sowas mal erlebt hat, das trägt einen dann auch. Ja. Man muss immer wieder aufpassen. Es kommt immer wieder Versuchung auch, da wirklich klar zu sein. Ja. Es ist aber es hilft unwahrscheinlich, wenn man das wirklich mal ganz klar, ganz real erlebt hat, wie Gott praktisch sowas einen leitet und einen da segnen kann. Gut.
Vielen Dank, Stefan. Der dritte Punkt, den ich habe, ist, spare etwas von deinem Geld. Ich denke, das ist total wichtig, dass wir Geld sparen. Wir sollen Geld sparen, das ist sogar ein biblisches Prinzip. Vielleicht kennen einige John D. Rockefeller. Rockefeller hat ja tatsächlich deutsche Wurzeln gehabt und hat eine Erdölraffinerie 1870 begründet. Die nannte sich Standard Oil Company. Und jemand hat ihn mal gefragt, wie konntest du eigentlich so reich werden, also zu der damaligen Zeit der reichste Mann der Welt. Ja? Wie konntest du so reich werden? Und er sagt, das ist das 10-10-80 Prinzip, welches ich befolge. Und das 10-10-80 Prinzip, dieser Mann war ein Baptist, ist folgendes Prinzip. 10% Gott geben, 10% sparen und 80% zum Leben nutzen. Das ist das 10-10-80 Prinzip. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Prinzip. In Sprüche 21,20 steht, ein weiser Mensch kommt zu großem Reichtum, jetzt haltet euch fest, ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld. Ja, und tatsächlich sind die Europäer und gerade die Deutschen sehr gut im Sparen. Also da haben wir tatsächlich was drauf, was das Thema angeht. Die Amerikaner hingegen sind überhaupt nicht gut im Sparen. Der durchschnittliche Amerikaner gibt 1% mehr aus, als er hat. Ja, und der durchschnittliche Europäer, sage ich mal, spart 18%. Und das ist gar nicht schlecht. Problem kommt immer dann, wenn man immer alles sofort haben will. Ich möchte mir jetzt ein Auto kaufen. Und gerade bei Männern ist ja oft das Auto die große Schuldenfalle beziehungsweise das große Thema, weil Autos einfach schön sind. Also ich muss sagen, ich persönlich, ich fahre jetzt seit 2011 einen Opel Astra. Der war damals nicht schön und ist jetzt auch nicht so schön, muss ich sagen. Ist auch nicht unbedingt das schnellste Auto, aber ist eine totale Sparbüchse. Der hat damals 13.000 gekostet als ein Jahreswagen und ich fahre den immer noch. Und das Geld hat sich echt mittlerweile total gelohnt, hat kaum was reinstecken müssen. Und problematisch wird es halt dann, wenn du ständig immer wieder neue Autos kaufst und dann hast du diesen extremen Wertverlust. Genau, aber deswegen ist gut zu sparen. Sprüche 24,27, da steht, richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker, danach gründe dein Haus. Und das ist ein gutes Prinzip, sage ich mal, ja, dass man erstmal die Arbeit ausrichtet, den Acker bearbeitet, also das Geld arbeiten zu lassen für einen selbst. Sparen bedeutet ja auch, dass du Geld investierst, dass Geld trotzdem sich vermehrt, während du schläfst. Wenn du das nicht tust, dann kommt immer nur Geld dann rein, wenn du arbeitest. Und dann kannst du dein Haus gründen, dein Haus bauen oder größere Anschaffungen machen. Also da auch einen weisen Umgang zu pflegen. Dann ein weiteres gutes Prinzip ist Prediger 11,2, verteile deinen Besitz auf möglichst viele Stellen. Denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das Land kommt und alles zerstört. Mit anderen Worten, setz nicht alles auf eine Karte, sondern streue dein Erspartes. Setz nicht alles auf eine Aktie. Da ist dann einfach die Gefahr, dass ein großes Unglück kommt und du am Ende gar nichts mehr hast. Ja? Auch das hat es leider oft gegeben. Auch bei uns in der Familie hat es mal gegeben. Ja? Und da ist es einfach wichtig, darauf zu achten, immer gut zu streuen. Und da auch nicht gierig zu werden in irgendeiner Form. Also wenn wir von unserer Familie sprechen, betrifft nicht meine Eltern oder meine Brüder. Ja? Also nur das, jetzt so, dass alle denken, wer hat hier viel Geld verloren? Okay, Sprüche 13,11 steht, hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Sprichwort dazu ist, Kleinvieh macht auch Mist. Also immer ein bisschen sparen, immer ein bisschen sparen, immer ein bisschen sparen, das wirklich zu so einer Art Gewohnheit zu machen. Und diese Beständigkeit und Stetigkeit wird sich dann auch auszahlen irgendwann. Und erstmal auch was zu sparen und dann Anschaffungen zu tätigen. Oft tätigen Leute Anschaffungen, vor allem für Verbrauchsgüter, ohne wirklich Kohle zu haben. Und das ist natürlich nicht gut und nicht weise. Gut, viertens. Führe Buch über dein Geld. Das ist so ein Punkt, ich habe das in der Vergangenheit mal gemacht und habe mir vorgenommen in der Vorbereitung der Predigt, dass ich das wieder machen möchte. Einfach Buch zu führen, gerade in der heutigen Zeit, wo man viel mit Karte zahlt, ist es sinnvoll einfach zu wissen, wo geht überhaupt mein Geld hin? Wann kommt es rein und wo geht es hin und was habe ich vor, mal einen Plan zu machen auch. Also Das ist, denke ich, ganz wichtig. Da gibt es mittlerweile Apps dafür, so ein Buch, da Buch zu führen über das Geld, oder du kannst auch ein ganz, ganz standardmäßig ein kleines Büchlein nehmen. Sprüche 27, 23 bis 24 steht: Kümmere dich gut um deine vier Herden, sorge für deine Schafe und Ziegen, denn Reichtum bleibt nicht für immer und selbst Königreiche vergehen. Und da steht, kümmere dich und sorge dafür. Also Geld kann wie Sand durch deine Hände rinnen. Deswegen kümmere dich darum, weil es ist trotzdem etwas Wertvolles. Genau. Ich möchte euch jetzt mal eine ganz einfache Mathematik vorstellen. Kredit aufnehmen plus Ignoranz deiner finanziellen Situation endet, ist gleich extremes Desaster. Okay, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also vier Dinge, die du wissen musst. Ich muss wissen, was ich besitze. Ich muss wissen, was ich verdiene, ich muss wissen, was ich schulde und ich muss wissen, was ich ausgebe. Denn wenn du diese vier Dinge weißt, dann fährst du da gut. Sprüche 23,5 steht, du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da. Denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Ich finde die Stelle so lustig. Ja, vielleicht haben wir deswegen auch den Adler auf gewissen Euromünzen, um uns daran zu erinnern, dass der schnell davon fliegen kann, ja? Gut. Fünftens, plane deine Ausgaben. Mach Budgets. Ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich zusammen mit Blanke, wo wir Budgets gemacht haben, also Geld in den Umschlag getan haben, abgehoben vom Konto. Und dann haben wir das so alles ein bisschen aufgeteilt und versucht, mit diesem Budget zum Beispiel für Essen und sowas und Haushalt zu leben, mit diesem Budget zu leben. Das hat gut funktioniert, es war aber halt irgendwann nervig, weil mit Karte zahlt sich es auch viel leichter. Und ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn man einen Plan hat, wenn man plant. Die Bibel spricht sehr viel übers Planen. Sprüche 21,5 steht, was der Fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Kennt ihr impulsives Kaufverhalten? Ist es jemandem ein Begriff? Du siehst was, du willst es sofort. Du siehst das Nächste, du willst es sofort. Wenn du so kaufst, wirst du immer mehr Geld ausgeben. Immer mehr Geld ausgeben. Und ich bin da ganz anders. Ich versuche wirklich zu warten. Ich versuche wirklich auf bestimmte, zum Beispiel Black Friday. Es ist gut, bei technischen Anschaffungen auf den Black Friday zu warten, ja. Und einfach auch mal abzuchecken, mal die Preise zu beobachten und vielleicht nicht immer das Neueste zu kaufen, sondern vielleicht das, wenn gerade was Neues rauskommt, das etwas ältere Modell zu nehmen, was aber auch sehr, sehr gut ist. Und so versuche ich ein bisschen zu haushalten. Deswegen habe mir letztens so eine Monsieur Cousin gekauft. Kennt ihr Monsieur Cousin? Ja, es ist so die kleine Schwester vom Thermomix. Thermomix ist dieses Supermodell, kostet über 1000 Euro. Aber Monsieur Cousin kann dasselbe meines Erachtens. Und ein paar Nachteile hat es, kostet aber nur 300 oder ein bisschen was Euro. Ja, also habe ich die Monsieur Cousin gekauft. Ich habe jetzt einen richtig guten Fernseher gekauft, wo ich locker 800 Euro gespart habe, weil ich ihn zu einem guten Zeitpunkt erwischt habe. Also schau darauf, dass du dich zügelst. Und dann kauf zur rechten Zeit. Das ist total wichtig. Hab ein Budget. Sprüche 21,20. B, ein Dummkopf verschleudert sein Geld. Verschleuder nicht dein Geld. Und das könnte ein Spruch sein, der bei manchen auf dem Kühlschrank landet. Ja. Genau. Sechster Punkt. Ich genieße, was ich habe. Und damit möchte ich abschließen. Genieß das Geld, das du hast, genieß es. Du sollst dein Geld auch genießen oder beziehungsweise in Form von Anschaffungen oder keine Ahnung, dass du mal schön essen gehst, dass du mal einen schönen Urlaub machst, dass du mal in ein Wellnesshotel gehst, was auch immer, keine Ahnung, genieße, was du hast. Viele, die machen so viel Schulden und wollen diese eine Sache und überschulden sich komplett, dass sie in so ein Hamsterrad geraten und nur noch versuchen, das alles abzuzahlen und haben überhaupt keine Zeit, keine Möglichkeit, nicht den Frieden im Herzen das wirklich zu genießen. Also, jetzt der Unterschied zwischen dem weltlichen Umgang und dem göttlichen Umgang mit Geld. Der weltliche Umgang, die meisten geben einfach ihr monatliches Gehalt aus. Dann machen sie sich Sorgen darüber. Wenn was überbleibt, zahlen sie ein bisschen ihrer Schulden zurück. Wenn dann noch was übrig bleibt, sparen sie ein bisschen. Wenn dann noch was übrig bleibt, dann geben sie ein bisschen. Und die göttliche Ordnung ist, Als erstes weihe das Geld Gott. Dann gib deinen Zehnten. Dann spar etwas. Dann zahl die Schulden zurück. Und dann genieß auch, was du hast. Lukas 16,11 steht: Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Deine Schätze im Himmel sind abhängig davon, welch guter Verwalter du hier auf der Erde warst. Gott achtet tatsächlich auf unseren Umgang mit Geld. Und damit möchte ich schließen. Ihr könnt hier nochmal die Punkte sehen, könnt es euch abfotografieren. Aber lasst uns einfach gemeinsam aufstehen und noch den Segen sprechen. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach danken für diesen Sonntag. Ich danke dir für diese Botschaft. Und Herr, diese Botschaft hat was in jedem Herzen bewirkt, auch das Zeugnis, was der Stefan gegeben hat. Und ich möchte einfach beten, Herr, dass wir uns öffnen für deine göttlichen Prinzipien und dass wir auch selber in der Schrift forschen und uns damit konkret auseinandersetzen. Weil Geld soll zum Segen werden für uns und Geld soll auch ein Segen werden für andere durch uns und durch unser Verhalten im Bereich Finanzen. Und so möchte ich beten, dass einfach du, Heiliger Geist, auch überführst an der einen oder anderen Stelle, wo einfach die eine oder andere Sache nicht so konsequent gemacht wird. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.